Hallo zusammen bei unserem Podcast der SPD Berchtesgadener Land, Sonnkrit. Ich bin heute mit der Silke Spitzauer, Ortsvorsitzende aus Laufen, und der Bärbel, und zwar der Bärbel Kofler, unsere Bundestagsabgeordnete und Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte, zusammen, um über das Thema Lieferkettengesetz zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Bärbel.
Ja, liebe Susanne, liebe Silke, ich freue mich sehr, dass ich mit euch über so ein spannendes Thema wie Lieferketten ins Gespräch kommen kann.
Ich darf anfangen, liebe Bärbel, schön, dass wir heute zusammensitzen. Wir wollen heute darüber sprechen, über das Lieferkettengesetz. Und ich weiß, dass das keine einfache Baustelle war. Und jetzt wird uns interessieren, seit wann setzt du dich schon dafür überhaupt ein, für dieses Thema?
Also das war wirklich nicht einfach, liebe Susanne. Ich setze mich seit über 5 Jahren für das Lieferkettengesetz ein. Wir haben Anfang 2016 im Auswärtigen Amt begonnen, mit ganz vielen Leuten zu reden. Wirtschaftsunternehmen, Umweltverbänden, Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften. Es hat ganz viele Treffen gegeben und es ist ein nationaler Aktionsplan entstanden, wo die ganzen Regeln eigentlich festgelegt sind. Der war schon damals nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich damals schon gedacht habe, wir brauchen verbindliche Regeln, an die sich alle halten müssen. Das hat dann alles sehr lange gedauert, bis dazu gekommen ist, auch mit sehr, sehr vielen Fragen, Umfragen, Evaluierungen nochmal. Aber der ganze Prozess ist über 5 Jahre, ja, im Auswärtigen Amt, in der Bundesregierung und im Parlament diskutiert worden.
Was waren denn so die Hauptgründe, warum das so lange gedauert hat?
Ja, das kann man am Widerstand von Wirtschaftsverbänden festmachen, die das einfach nicht wollten. Weil es geht darum, dass man verbindlich festlegt, dass Unternehmen sich entlang der Lieferkette und bei Investitionen vor Ort an menschenrechtliche Sorgfaltspflichten halten müssen. Und dieses verbindlich Festlegen, das wollten gerade Verbände nicht. Sehr viele Unternehmen wollten das sehr wohl, aber Verbände wollten das nicht und haben massiven Widerstand bis zur Verabschiedung des Gesetzes auch noch ausgeübt. Und das war wirklich problematisch und das hat auch die Verhandlungen so in die Länge gezogen.
Und kann man jetzt als Verbraucherin schon feststellen, ab wann das dann möglich ist? Ab wann kann ich mich als Verbraucherin darauf verlassen, dass jetzt wirklich diese Lieferkette, ich sag mal, ethisch kontrolliert wird?
Also das Gesetz wird gelten ab 01.01.2023 für den Bereich von den ganz großen Unternehmen mit mehr wie 3.000 Mitarbeitern und ab 01.01.2024 für den Bereich der Mitarbeiter ab 1.000 Mitarbeitern. Das heißt aber nicht, dass nur die sich an die Lieferkette, an die Sorgfaltspflichten halten müssen, sondern auch deren Zulieferer. Und es gibt auch Regelungen nicht nur für unmittelbare, sondern auch für weiter entfernte mittelbare Zulieferer. Also da müssen sich alle dran halten. Letztendlich muss man sich natürlich an ein Gesetz halten und das muss auch überprüft werden auf die Einhaltung. Also trotzdem ist es, glaube ich, immer gut, als Verbraucher die Augen offen zu halten und zu sehen, was man hört und was auch berichtet wird. Und es wird auch Überprüfungsmechanismen geben, Bußgelder und so weiter. Aber es wird dann wirklich einen Schritt nach vorne bringen, auch für die Sicherheit der Verbraucher.
Ja, du hast es kurz angesprochen. Es wird eben Überwachungsmechanismen geben, zum Beispiel in Form von Bußgeldern. Ist das so die einzige Möglichkeit, dass man das ja im Griff haben kann oder eben überwachen kann? Oder gibt es da noch andere Ansätze?
Also es wird eine Behörde geben, das ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, angesiedelt. Mit über 70 Mitarbeitern beginnt man. Das muss natürlich auch aufgebaut werden, jetzt zügig in der nächsten Zeit. Und da kann man eben kontrollieren dann in den Unternehmen, ob die im Gesetz festgelegten Pflichten eingehalten werden. Bei Verstößen kann Bußgeld ausgesprochen werden. Es gibt aber auch eine Hilfeunterstützung für Unternehmen, weil das ja was Neues ist und man sich auch einstellen muss auf viele Dinge. Also es wird so einen sogenannten Helpdesk geben, wo Unternehmen Hilfe bekommen. Und es wird natürlich auch Möglichkeiten geben, vor Gericht bei Verletzung von Rechten Klage zu erheben. Wir haben das Instrument der sogenannten Prozessstandschaft, wo Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften zum Beispiel für in ihren Rechten verletzten Arbeitnehmern in anderen Ländern bei unseren Gerichten Klage erheben können, deutlich verbessert und für den Bereich anwendbar gemacht. Und wir hoffen, dass auf diese Weise dann auch Klarheit entstehen wird über die Einhaltung des Gesetzes. Und wie gesagt, Bußgeldkatalog ist das eine. Wenn die Strafen erheblich sind, also bei erheblichen Verstößen kann auch zum Beispiel Ausschluss von der öffentlichen Vergabe für einen gewissen Zeitraum stattfinden. Also es sind einige Instrumentarien im Gesetz festgelegt. Was wir grundsätzlich noch brauchen, da hoffe ich auf die europäische Ebene, ist eine grundsätzliche Festschreibung zivilrechtlicher Haftung im Gesetz.
Jetzt gibt es ja vor jedem Gesetz, bis dass das wirklich so verankert wird im Bundestag und Bundesrat, eine Debatte. Kannst du uns da ein bisschen was aus dem Nähkästchen verraten, wie das so verlief?
Ja, das war eine schwierige Debatte. Es ist ja im März, ich glaube am 15. März, vom Kabinett oder von den drei Ministern verkündet worden. Wirtschaftsminister, der sehr schwierig war, Entwicklungsminister Müller und vor allem dem Arbeitsminister Heil, dass es zu einer Einigung gekommen ist, zu Eckpunkten gekommen ist. Dann ist der Weg immer, es geht dann ins Kabinett, das muss da beschlossen werden. Das geht dann in den Bundestag zur ersten Lesung. Die hat Ende April stattgefunden. Dann geht es in die Ausschüsse zur Beratung, öffentliche Anhörung, bis es eben zur abschließenden Beratung im Bundestag kommt. Und zwischen der ersten und der letzten Lesung im Bundestag ist auch öffentlich, auch von Wirtschaftsverbänden, auch mit viel Geld nochmal versucht worden, Druck aufzubauen, dass dieses Gesetz so nicht kommt. Es hat eigentlich dazu geführt, dass wir noch ein paar Regelungen reinbekommen haben, die ganz gut sind, die eigentlich eine Verbesserung sind aus unserer Sicht. Zum Beispiel bei mitbestimmten Betrieben, dass Gewerkschaften, Betriebsräte sich beteiligen können im Wirtschaftsausschuss bei Lieferkettenfragen. Oder auch die Frage der Betriebsstätte, dass also auch Tochterunternehmen, die eine Tochterniederlassung in Deutschland haben, mit einbezogen sind und. Wir haben eigentlich ein paar Verbesserungen reingebracht in der Zeit. Das war wahrscheinlich nicht im Sinne derer, die auf Verzögerung gesetzt haben. Aber es ist dann eben gelungen, in der vorletzten Sitzungswoche vor der Sommerpause es dann in zweiter, dritter Lesung zu verabschieden. Und das war, ich muss sagen, das war echt ein Meilenstein, finde ich. Und für mich war das wirklich ein Tag großer Freude.
Liebe Bärbel, man merkt an dieser Stelle einfach, dass dir das ein wirkliches Herzensanliegen ist. Das ist für mich ganz klar wahrnehmbar. Und ich wollte dich einfach fragen, warum? Das ist eine ganz persönliche Frage. Ja, vielleicht gibst du uns auch darüber ein bisschen Auskunft.
Ja, man muss wissen, bei so der Frage Lieferkettengesetz, da geht es ja nicht nur um juristische, technische Details, sondern da geht es wirklich darum, wie Menschen weltweit arbeiten, wie sie leben können, ob sie mit Würde arbeiten können, ob sie von ihrer Arbeit leben können, also existenzsichernde Löhne bekommen, ob Arbeitsschutz vorhanden ist, also dass sie nicht wie die Bilder, die wir ja auch jetzt vor kurzem erst wieder in Bangladesch gesehen haben, entweder zu Tode kommen, weil sie verbrennen in ihren Fabriken oder einstürzende Bauten sind. Also der Arbeitsschutz ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass Menschen nicht in Zwangsarbeit verpflichtet werden zu produzieren, dass Kinderarbeit eingedämmt wird, dass wir gegen ausbeuterische Kinderarbeit was tun. Und mir persönlich ist das so wichtig, weil ich das gesehen habe auch vor Ort. Also ich glaube, Bilder und eigene Eindrücke sagen ja immer mehr wie alles, was man lesen kann und was man sich vielleicht da mal in einem Film ansieht. Ich habe eben Kinder gesehen, die mit 7 Jahren mit Eselchen in eine Kohlemine marschiert sind. Wie wir das uns vorstellen, wie es im 19. Jahrhundert bei uns war. Ich habe katastrophale Arbeitsbedingungen gesehen. Ich habe Fabriken gesehen, wo die Menschen ohne Schutz mit Chemikalien arbeiten mussten. Und ich habe gesehen und da mit Leuten nicht nur gesprochen, sondern eine gewisse Zeit bei ihnen gewohnt, die einfach nicht leben können von dem Lohn, den sie da bekommen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man, dass wir was verändern müssen. Das ist zutiefst ungerecht, wie viele Waren produziert werden. Und es geht immer um Menschen. Es geht wirklich konkret um ganz konkrete Menschen. Und darum ist es ein wichtiger Schritt, dass wir hier zu Verbesserungen kommen.
Ja, und dann denke ich mir immer, dann wird es ja auch zu Veränderungen bei uns führen. Weil ich kann ja dann eigentlich bei H&M dann, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Preis ist, aber für 3,99 vielleicht auch ein T-Shirt mehr bekommen. Oder wie schätzt du das ein? Wie wird sich das auswirken?
Also es ist ja immer die Angst oder mit der Angst wird natürlich dann auch versucht, Politik zu machen, dass Leute, die bei uns nicht viel Geld zur Verfügung haben, sich dann bestimmte Waren nicht mehr leisten können. Man muss aber wissen, gerade bei den T-Shirts oder bei solchen Verbrauchsgütern ist der Anteil des Lohns von Arbeitnehmern in Bangladesch, Pakistan, Äthiopien, wo auch immer diese Sachen produziert werden, ein verschwindend geringer Teil dessen, was die Kosten dann bei uns verursachen. Also das wird nicht zu nicht mehr bezahlbaren Preisen führen. Weil ich habe Verständnis für jeden, der bei uns nicht viel Geld hat und natürlich darauf achten muss, dass er günstig Produkte einkauft. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, denn die Frage ist ja, muss man sich bei Handelsmargen dann vielleicht ein bisschen anders verhalten, um auch für Verbraucher bei uns nochmal ein vernünftiges Produkt anbieten zu können. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass unsere Waren, die wir hier haben, auf der Gesundheit, dem Leben von Menschen aufgebaut sind, diese Leben zerstören zum Teil oder sie gesundheitlich so beeinträchtigen oder Kinder in katastrophalen Arbeitsverhältnissen dann diese Sachen produzieren müssen. Also es geht schon darum, das zu verändern und sehr wohl zu sehen, dass bei uns Menschen eine viel Geld haben, aber der Lohnanteil ist so gering oder dieser Lohnkostenanteil ist so gering, dass das nicht der entscheidende Faktor für die Preise ist.
Ja, Bärbel, wie ist denn das jetzt eigentlich so ganz naiv als Verbraucher gefragt? Betrifft jetzt das Lieferkettengesetz jedes Produkt, das ich erwerben kann? Vielleicht kannst du einfach so mal die Grundzüge dieses Gesetzes nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Danke.
Ob das ganz kurz geht, das ist so die Frage immer, gell? Also es geht um die sogenannten UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte und die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Also Unternehmen, die eine Lieferkette haben, das haben ja fast alle, ja, vor allem dann auch natürlich in manchmal schwierigen Regionen der Erde, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden, nicht geachtet werden, müssen 5 Dinge tun. Sie müssen in der Führung verankern, dass sie alles unternehmen, um Menschenrechtsstandards einzuhalten. Das ist auch ein Katalog, der im Gesetz ist, um welche Standards es dabei geht. Es sind auch 4 Umweltabkommen dabei. Dann müssen sie analysieren, was haben wir für Risiken? Es ist ja nicht für jedes Unternehmen das gleiche Risiko. Es ist ein Unterschied, ob ich aus ganz schwierigen Regionen wie vielleicht dem Ostkongo Erze importiere für eine Handyproduktion oder ob ich halt solche Fragestellungen nicht habe. Ja? Also analysieren, was ist mein Problem, wo habe ich ein Risiko, dann überlegen, was kann ich tun, dass hier die Standards eingehalten werden und das auch umsetzen, das dann öffentlich zu machen, transparent zu machen und wenn Dinge schwierig laufen oder in die falsche Richtung gehen, einen Beschwerdemechanismus haben. Das sind die 5 Sachen, die die Unternehmen jetzt machen müssen. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt und man fängt an eben bei den größeren Unternehmen. Aber sie müssen das auch entlang der Lieferkette machen. Also heißt bei sich selbst, bei ihrem direkten, unmittelbaren Zulieferer. Das kann auch Zulieferer in Deutschland dann natürlich betreffen, die dann wieder schauen müssen. Und wenn sie Kenntnis erlangen, dass es Schwierigkeiten, menschenrechtliche Probleme in der Branche, egal welche Branche, also jede Branche, in der Branche oder in der Region gibt, müssen sie es auch bei den weiter unten liegenden Zulieferern, bei den Sub-Unternehmern und so weiter, diese 5 Kriterien erfüllen und diese Sorgfaltspflichten einhalten. Das ist eigentlich das, was das Gesetz ihnen aufgibt und ihnen vorschreibt. Und ich finde, das kann man auch von Unternehmen erwarten, das zu tun. Das heißt nicht, dass jeder Handwerker hier vor Ort dann jeden Nagel kontrollieren muss, den er verarbeitet oder so. Das ist ja immer so das, was da manchmal erzählt wird. Sondern der diese Produkte zum Beispiel einführt, ja, der sie weiter verarbeitet, der muss natürlich sicherstellen, dass das entsprechend den menschenrechtlichen Kriterien passiert ist.
Danke. Jetzt haben wir eigentlich einen Rundumblick. Mir ist jetzt gerade das Beispiel spontan gekommen, die Molkerei in Piding. Das würde doch bedeuten, die Molkerei hat jetzt, das ist ja Genossenschaft, ist vielleicht wieder ein bisschen anders, aber hat doch jetzt dann noch mal eine andere Sorgfaltspflicht, die sie vorher eh schon auch hat, wie die Bauern vielleicht auch in ihrem eigenen Betrieb dann mit ihren Angestellten umgehen. Kann man das so verstehen?
Also ich glaube, die Molkerei ist vielleicht ein Beispiel, die sich per se ja freiwillig schon sehr um Standards bemüht haben und auch um Import von fairen Produkten zum Beispiel, also auch für die Verarbeitung ihrer Rohstoffe und für das Einarbeiten in Milch und so weiter. Aber man hat die Verantwortung, wenn ich beziehe unmittelbar aus einem Land Bananen zum Beispiel, ja. Ja, Da muss ich schauen, dass da eine Zwangsarbeit eingesetzt wurde, um diese Bananen zu ernten und keine Kinderarbeit, keine ausbeuterische Kinderarbeit stattgefunden hat. Das muss ich mit meinem Lieferanten abklären und das Unternehmen hat eben die Verpflichtung, das auch ordentlich abzuklären und auch zu schauen, ist das wirklich so? Ja, sich das auch plausibel machen zu lassen. Vielleicht auch mal vor Ort jemanden vorbeizuschicken, ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Und es ist in der Regel so, es gibt viele Unternehmen, die machen das bereits auch. Es ist manchmal erstaunlich, wie viele sich da schon auf den Weg gemacht haben. Und die haben auch gute Erfahrungen gemacht, was ihre Lieferbeziehungen anbelangt, weil die sind meistens vertrauensvoller, stabiler, auch in Krisenzeiten, wie einer Pandemie zum Beispiel. Und man kann da auch ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinen Lieferanten aufbauen und mit unterstützen. Und da wird es viele Betriebe geben, die da auch Vorteile daraus, langfristige Vorteile ziehen. Das war auch das Ergebnis der Anhörung, wo durchaus auch Unternehmen vorhanden waren, die gesagt haben, wir wollen solche Regeln, weil wir wollen solche Standards haben, damit es nicht andere gibt, die sie unterlaufen können und dann billig was anbieten bei uns am Markt und sie halten halt kein einziges Standard oder keine einzige Regel ein. Also das wird so gefordert werden, natürlich von allen, die sich da international betätigen. Ich glaube jetzt, also das Beispiel aus der Region, das du genannt hast, Susanne, die werden da überhaupt keine Probleme haben.
Das dachte ich mir immer auch, ja. Also die, die sich vorher schon damit beschäftigt haben, die sind jetzt klar im Vorteil. Ja. Vielen Dank. Wir werden dich wieder erleben im Podcast zu einem anderen Thema, zum Thema Wahlkampf. Was bietet die SPD zu diesem Bundeswahlkampf und was ist Inhalt unseres Programms? Aber vielen Dank für diese Zeit und alles Gute und toll, toll, toll.
Ich bedanke mich bei euch. Es hat Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Ciao.
Herzlichen Dank, Bärbel.
Ciao.